Judith, manchmal gibt's im Leben einfach ein paar Überraschungen, so wie in Lukas 1. Hier wird nicht nur eine Geburt vorbereitet, die Geburt, du weißt schon welche.
Ja, und manchmal kommt's eben im Leben auch anders, als man sich's vorgestellt hat. Zum Beispiel für Zacharias, der ein Priester ist und alles sich an alles hält, was Gott geboten hat, der ein sehr hohes Ansehen hat, weil er ja als Priester arbeitet. Und der ist verheiratet mit Elisabeth und die beiden sind schon sehr, sehr alt und haben keine Kinder, haben sie sich immer gewünscht, aber sie haben leider keine kriegen können. Und es ist also jetzt am Anfang dieses Lukas-Evangeliums so, dass das Los auf ihn fällt und er das Räucheropfer darbringt im Tempel. Er darf also reingehen, stellvertretend für das Volk und da das Räucheropfer versehen. Und eigentlich würde man ja erwarten, dass so jemand, ausgerechnet so jemand, deutlich bereiter ist für den Besuch von Gott, als er es dann tatsächlich ist.
Er ist es nicht. Er ist ungläubig, obwohl er sich ja in Anführungszeichen theoretisch an einem heiligen Ort befindet, dem Tempel, wo er eben das Räucheropfer macht. Hier begegnet ihm Gott. Dieses Etwas stellt sich dann als der Engel Gabriel vor, weil Zacharias ihm nicht glaubt und ihm wird die Geburt des Sohnes angekündigt, den er Johannes nennen soll.
Ja, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen verlangsamen. Also er geht in den Tempel rein, versieht das Räucheropfer und dann steht da rechts neben dem Räucheraltar, ganz geschäftigt macht er da rum und räuchert da mit seinen Räucherstäbchen und dann steht da ein Engel. Und ich glaube, der Moment ist erstmal interessant. Und vielleicht ist das sogar schon der Moment, weil ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hatte. Für ihn ist Gott wahrscheinlich unsichtbar und so, stellt er sich so nicht vor. Auf jeden Fall bringt er es erstmal nicht mit Gott in Verbindung oder er traut jedenfalls diesem Engel nicht zu, dass er wirklich ein Gesandter Gottes sein könnte. Und der kündigt ihm dann an, also der erschreckt sich total, steht da, er fürchtet sich, weil der da ist. Und der Engel sagt, fürchte dich nicht, ich habe dir frohe Botschaft mitgebracht. Du wirst nämlich das erleben, worauf du schon so lange wartest. Deine Frau wird schwanger werden und dann ein Kind zur Welt bringen. Und dann sagt er, was aus dem alles wird und was das für ein guter Typ wird und so. Also kündigt ihm was wirklich Gutes an und eben auch was, was er sich schon ein Leben lang wünscht. Aber offensichtlich ist die Situation eben so irritierend für ihn, dass er dann erstmal sagt, ja, also wie soll denn das gehen?
Es geht dann. Also Zacharias tritt ja aus dem Tempel hinaus. Dort warten einige Menschen, das Volk, er kann nicht mehr sprechen. Judith, warum kann er nicht mehr sprechen, als er aus dem Tempel wieder hinausgeht?
Ja, du bist so schnell, wir müssen in den Tempel nochmal rein. Also der widerspricht dann eigentlich dem Engel und sagt, ja, also oder stellt ihn in Frage und sagt, wie kann es denn eigentlich sein? Und dann wird der sauer, der Engel, und sagt, pass mal auf, ich bin Gabriel, ich bin vom Herrn gesandt und du schenkst mir hier überhaupt kein Vertrauen, du hast mir nicht geglaubt und deswegen wirst du jetzt, bis das Kind auf die Welt kommt, verstummen müssen. Und dann am Ende wirst du, damit du dem Kind dann einen Namen geben kannst und hoffentlich auch den richtigen geben wirst, nämlich Johannes, dann wirst du widersprechen können.
Spoiler, er schafft es am Ende. Er gibt den richtigen Namen. Aber wie geht die Geschichte weiter?
Ja, das macht er, aber dazwischen passiert eben ganz viel. Und der entscheidende Punkt ist, dass er jetzt nichts mehr sagen kann dazu. Das heißt, er kommt aus dem Tempel raus und er kann nicht darüber sprechen, was ihm widerfahren ist. Die Leute, so steht es in der Bibel, die Leute sehen zwar, dass er offensichtlich eine Erscheinung gehabt hat, weil er so verstrahlt ist, wie er da rauskommt, dass irgendwas ihm widerfahren sein muss, aber er kann eigentlich nichts sagen. Aber dann wird nur ganz kurz erzählt, dass er seinen Räucherdienst da weiter versieht und dass sie dann nach Hause gehen und dass Elisabeth dann tatsächlich schwanger wird.
Und das Besondere ist eben, sie ist so alt, also in der Bibel wird gesagt, sie sei schon 80 Jahre alt.
Ja, es ist fast ihr eben ein bisschen unangenehm, also sie zieht sich zurück. Es ist ihr peinlich, obwohl auch in dem Fall, ja, es eigentlich das ist, worauf sie immer gewartet haben. Aber offensichtlich hat sich dann der Zeitpunkt, wo sie damit gerechnet haben, eben auch schon so verschleppt, dass sie jetzt nochmal ganz neu sich fragen wollen wir diese oder können wir mit der Lebensveränderung jetzt eigentlich irgendwie noch klarkommen? Und dann hat man diese ganzen Situationen, die alte Eltern haben, wenn man das Kind in die Kita bringt und man sagt, holt dich der Opa ab oder die Oma. Ja, so wird es denen wahrscheinlich dann auch gegangen sein.
Sie schaffen das aber. Hier in der Bibelstelle geht es jetzt weiter mit einer anderen Protagonistin.
Jetzt kommt Maria ins Spiel. Maria, die ganz jung ist, also das absolute Gegenteil von Elisabeth, die kein Geld hat, die kein Ansehen hat, die kein Amt hat, die eigentlich auch niemanden als Supporter hat, die sitzt ganz allein in ihrer einsamen Kammer. Und auch zu ihr kommt ein Engel. Der tritt einfach herzu, steht da. Und darüber wundert sie sich nicht, aber sie wundert sich darüber, wie er sie grüßt. Er sagt, sei gegrüßt, Maria, Gott hat dir seine Gnade gegeben. Und da wundert sie sich ein bisschen über den Gruß.
Sie versteht den Gruß nicht und sie fragt nach.
Genau, und er sagt auch ihr, ich komme in guten Absichten, mach dir keine Sorgen. Und gibt ihr dann auch die Ankündigung, sagt ihr, du wirst einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden und so weiter. Also erzählt dann, was sie da für ein Kind bekommt. Und offensichtlich macht er das. Also sie fragt dann nochmal nach. Sie sagt, hä, aber wie kann ich denn schwanger werden, wenn ich noch nie mit einem Mann Sex hatte? Und daraufhin antwortet der Engel, bei Gott ist alles möglich. Also er gibt eigentlich den Hinweis darauf zu sagen, das ist jetzt hier nicht, das ist nicht die Stoßrichtung. Das wird sich zeigen. Sondern hier geht es jetzt eigentlich darum, dass sie sich auf diese Weise Gottes mit ihr zu sprechen, auf die Glaubensebene einlässt, ne? Und sie, offensichtlich redet er so vertrauensvoll mit ihr, dass sie dann sagt, okay, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast.
Maria begegnet also Gott oder dem Engel in einem ganz anderen Setting als Zacharias, empfängt dort eben auch die Ankündigung einer Schwangerschaft. Es geht dann weiter und zwar sucht Maria Gesellschaft auf.
Ja, also der Engel steht da, der geht weg dann und dann ist sie wieder alleine da in ihrer stillen Kammer. Und was macht man so allein? Es ist ja noch nichts irgendwie da. Sie hat jetzt die Ankündigung gekriegt und soll Frauen geben, die können den Moment der Befruchtung spüren. Aber es ist eben eher die Veränderung, die setzt eigentlich ja erst später ein, ja, oder dann im Verlaufe der nächsten Tage oder Wochen fängt es dann an, dann wird einem schlecht und dann merkt man irgendwie, irgendwas ist los. Aber sie kriegt diese Nachricht, diese Botschaft und auch das, was ihr passieren wird und braucht irgendwie jemanden, mit dem sie es besprechen kann. Sie geht also zu Elisabeth, ihrer Freundin, die 6 Monate voran ist und die ja auch viel älter ist und viel weiser und auch Kohle hat im Übrigen und gut betucht da in irgendeinem Haus sitzt. Und da geht sie hin und dann gibt es die Situation, dass Maria Elisabeth grüßt, also ähnlich wie der Engel Maria gegrüßt hat, grüßt jetzt Maria Elisabeth und Elisabeth erkennt an diesem Gruß oder das Baby in ihrem Bauch, so heißt es, Baby in ihrem Bauch fängt in dem Moment, in dem sie den Gruß hört, an zu hüpfen. Und daran erkennt sie, das muss die Mutter vom zukünftigen Heiland sein.
Ihr zukünftiger Johannes, der hüpft vor Freude.
Ja, also die Maria, die braucht offensichtlich, ja, sie braucht ein Gegenüber, das in ihr sehen kann, das in Worte fasst, was sie in sich irgendwie spürt, aber vielleicht selber noch nicht in Worte fassen kann. Und Elisabeth sieht in ihr dieses neue Leben, also das, was man eigentlich noch gar nicht sehen kann, sieht sie energetisch sozusagen schon und sagt dann, weil du geglaubt hast, also sie bestätigt dieses Vertrauen, was sie dem Engel da entgegengebracht hat, weil du geglaubt hast, wird das auch in Erfüllung gehen.
Diese Bibelstelle erzählt uns, erst begegnet der Engel Maria, der ihm diese Nachricht verkündigt, sie fragt nach, sie glaubt, sie geht zu ihrer Freundin Elisabeth. Und dort wird ihr dieses Erlebnis, das sie erfahren hat, direkt bestätigt.
Genau.
Warum Elisabeth, Judith?
Also wahrscheinlich, warum diese ganze Konstruktion? Also warum macht er so ein Gedöns und sagt nicht einfach, Jesus ist geboren? Also ich glaube, hier liegt schon der Hase im Pfeffer sozusagen. Also diese Verschränkung und die Verzahnung dieser beiden Geburtsgeschichten. Eigentlich, um eine Parallele aufzumachen, also um schon ja im Nebeneinander was sehen zu können. Also dieses alte Paar, was er eigentlich schon abgeschlossen hat, damit neues Leben bei sich zu empfangen. Und dann diese junge Frau und die jetzt in der Parallele dazu wird eben deutlich, also Johannes kommt in diese Welt in dieser Konstruktion und Jesus kommt in die Welt in einer Konstruktion, die eigentlich erstmal noch viel unvorstellbarer sind. Also es sind beide Situationen unvorstellbar, dass man über 80 schwanger wird. aber auch, dass man so jung und dann eben ohne, also vom Heiligen Geist geschwängert wird. Also wir bewegen uns irgendwie im mythologischen Bereich hier.
Diese Geschichte erklärt also, warum alles irgendwie so besonders ist. Ich kenne vor allem die Bibelgeschichte aus Kindergottesdiensten oder Ähnlichem, wo es immer beginnt mit dem Punkt, wo das Kind auf die Welt gebracht worden ist. Also noch nicht mal der Vorgang der Geburt oder gerade hochschwanger und dann das Kind ist auf der Welt. Aber der ganze Vorgang davor, die ganze Geschichte davor, die wird ja oft im Weihnachtsgottesdienst gar nicht erzählt.
Nee, und das macht dann Maria oder lässt Maria vor allem ziemlich blass werden. Die ist eben diese schwangere, dicke Frau, die auf den Esel gesetzt wird und mit dem Kopftuch dann in der Krippe steht und das Kind halten darf und es anschaut und ganz verliebt ist und macht alles sparkle, sparkle und so. Aber ich weiß nicht, ob man sie an Weihnachten selber erzählen kann. Wahrscheinlich ist das auch zu viel dann für den Abend. Aber deswegen gibt's ja den Advent, in dem man vorher eben diese ganzen Geschichten auch erzählen kann und sehen kann, ah, okay, es braucht eben braucht ein ganzes Netzwerk von Erlebnissen oder Geschehnissen, die passieren müssen, damit es dann zu diesem Punkt kommt. Und man kann also auch im Übergang von Lukas 1 und dann zu Lukas 2, und Lukas 2 ist, es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot ausging vom Kaiser Augustus, das ist die Geschichte, die dann alle wieder kennen, wird dieses Geschichten erzählen von der Geschichte von Zacharias und Elisabeth und Maria und diese wirklich verzahnte Geschichte, die erzählt, ja, wie man so Familiengeschichten eben erzählt und auch das Wundersame in Familiengeschichten erzählt, wird jetzt plötzlich bei Lukas 2 mit diesem Hinweis auf den Kaiser Augustus so in die historische Schiene kurz reingezogen, ja, so dass man plötzlich da nach Jerusalem, also Jerusalem vor Augen hat, plötzlich irgendwie auch dieses Gebiet, es wird so ganz plastisch, ja, der kommt eben, dieses Kind, was da geboren wird, kommt in die Welt, aber gleichzeitig auch in diese Erzählkonstruktion, die vorher da hergestellt worden ist oder die vorher erzählt wird und die auch nötig ist, damit überhaupt deutlich wird, in was für ein Netzwerk das Kind dann auch reingeboren wird.
Lukas 1 gibt uns dann Einblick in die Situation, wie es ganz konkret emotional vor Ort war. Also einfach die Erfahrung jetzt, wie Maria zum Beispiel ist. Ich habe natürlich oft über die Adventszeit nachgedacht. Man zündet jeden Sonntag eine Kerze an, ist irgendwie ganz besinnlich, so. Und diese Geschichte eröffnet mir jetzt nochmal eine andere Dimension. Die Vorbereitungszeit auf diese Geburt ist ja die Schwangerschaft, die sich jetzt natürlich nicht in 4 Wochen Adventskranzkerzen abbilden lässt.
Genau, und es werden verschiedene Protagonisten in dieser Vorbereitungszeit, also wie die sich verhalten und was es mit ihnen macht, geschildert. Also Zacharias, der tatsächlich ja auch literally als Mann eigentlich auch nichts dazu sagen kann. Die ganzen 9 Monate ist es dem Mann von außen oder alle, die außen vor der Schwangeren stehen, eigentlich unmöglich, an diesem Vorgang, der in der Schwangeren passiert, irgendwie beteiligt zu sein. Sondern man steht eigentlich davor und sagt, wie kann es denn sein? Sie verändert sich, es passiert irgendwie was und ich kann darauf reagieren, aber ich hab weder eine Vorstellung, wie es sich anfühlt, noch weiß ich überhaupt, was eigentlich passiert. Und die Geschichte erzählt uns das eigentlich mit dem Hinweis darauf, dass der Zacharias, der dann hinterher ja nötig ist, um dem Kind auch einen Namen zu nehmen, aber vielleicht diese Phase braucht des Schweigens, also des Nichts-Dazu-Sagens, weil er sich sonst vergaloppieren würde in irgendwelchen Auslegungen, die dann in die ganz andere Richtung führen. So ist jetzt meine Auslegung mal. Und dann Maria, die an der ja was geschieht und gleichzeitig ist sie ja Hauptperson. Ohne die wird's ja überhaupt nicht funktionieren. Also sie sagt zu diesem Vorgang, der in ihr passiert, ja. Man hat übrigens auch man kann ja auch rausfinden, dass in Schwangerschaften es tatsächlich einen Unterschied macht, ob die Mutter das bejaht oder das verneint. Ja, ob sie dagegen ist, was in ihr passiert, oder ob sie dafür ist, was in ihr passiert. Das hat eine Auswirkung auf das, was das Kind empfindet. Ja, also es kann man nicht immer einen ganz genauen Tunergen-Zusammenhang herstellen, aber so von der Energie her. Und sie braucht aber eben auch die Elisabeth, die sie bestärkt, sie braucht diesen ganzen Prozess, um sich darauf einzulassen. Wahrscheinlich braucht sie eben auch genauso diese 9 Monate, um irgendwie zu realisieren und sich vorzubereiten darauf, dass dann das Kind da geboren werden kann. und alle, und dann das Volk auch, die Nachbarn, also wir kriegen immer auch einen Hinweis darauf, wie reagieren eigentlich alle anderen im Umfeld darauf, wenn neues Leben entsteht. Und das ist sehr unterschiedlich. Also in den ganz gewohnten Bahnen, wo klar ist, wie die Konventionen gehen, da knallt es viel mehr, wenn plötzlich das Leben sich einschaltet und zwar anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Während vielleicht in unprätentiösen Gegenden oder da, wo man jetzt überhaupt nicht damit rechnen würde, es plötzlich eine Klarheit gibt und eine Zugewandtheit und eine Bejahung, wo man eigentlich denken würde, hä, krass, also wie soll das denn gehen?
Was ich jetzt auch interessant finde, ist, dass es ist klar, okay, Maria gehört hier zu Josef, das wird auch in der Bibelstelle so erzählt, aber sie sucht hier jetzt Elisabeth 4 Monate auf, eine Frau. Und hier wird jetzt nicht geschrieben explizit, dass sie diese 4 Monate mit Josef verbringt.
Ja, ich glaube, das Pendant ist, dass es einmal die Eltern von Johannes ein Paar sind, also Vater und Mutter, die zusammenkommen. Und bei Maria ja der Vater in der Schwebe steht. Also sie ist verheiratet mit Josef oder sie soll mit ihm verheiratet werden, das ist ihr Partner. Aber das, was uns jetzt die Geschichte, die uns die Geschichte verweist, ist, dass sie hier schon anzeigt, das geht aber in eine andere Richtung. Also, und deswegen braucht es ihn jetzt in diesem Vorgang auch tatsächlich nicht. Nach Lukas jedenfalls. Beim Matthäus sieht es ja anders aus, aber nach Lukas ist sie zwar dem anvertraut, aber es ist ja nochmal eine Verschärfung, dass ihr das Ganze alleine widerfährt und Zacharias und Elisabeth schon in ihrer Konstruktion zusammenbleiben.
Judith, verstehe ich das richtig? Lukas 1 ist eine Geschichte über Schwangerschaft?
Ja, also jetzt müsste man vielleicht nochmal den Sprung kriegen. Also es geht um die Schwangerschaft und um die Ankündigung, wie es dann dazu kommt. Aber dann die Frage, wofür steht das eigentlich? Also warum erzählt er uns diesen ganzen Kram? Haben wir ja gerade schon gesagt. Und warum lässt er den nicht einfach auf die Welt kommen? Wieder die Weihnachtsgeschichten, also Lukas 1 und 2, das sind eigentlich alles eher spätere Erzählungen. Auch wieder erst erzählt, nachdem die Auferstehung eigentlich schon bekannt wird, ja. Also der Auferstandene erscheint den Leuten, die sagen, ja, er ist auferstanden. Und dann fängt die Überlegung an, ja, wenn der als Mensch gestorben ist, dann muss er doch auch als Mensch geboren werden. Und dann werden diese Erzählungen, die man sich so erzählt von seiner Geburt, die werden jetzt von Lukas zusammengeführt. Das heißt, Lukas möchte uns mit dieser Konstruktion schon was sagen, mit dieser Zusammenstellung von Sagen. Auch gerade, wenn man sich anguckt, wie es Matthäus macht oder wie es die anderen Evangelisten machen. Matthäus hat den Schwerpunkt auf der Josef-Geschichte, auf den Männern. Da kommt Maria eigentlich nur in Nuancen vor. Also sie kommt vor, aber nur nicht so prominent wie hier. Und hier kriegt sie eben jetzt eine ganz prominente Position und sowieso die Frauen. Weil die Frauen, und das ist wirklich ein Spotlight, was hier bei Lukas einzigartig ist, da wird die körperliche Komponente, die sie haben, als diejenigen, die das Leben dann austragen und in die Welt bringen, eigentlich stark betont.
Danke, Lukas.
Wird dann nicht so viel rezipiert, ne? Also vielleicht, weil man erstmal auf den ersten Blick nicht erkennen kann, was diese Tiefe eigentlich dann verleiht. Aber die Weihnachtsgeschichte gewinnt enorm an Tiefe, wenn man sieht, dass hier diese ganzen Protagonisten eigentlich schon auch in ihrer Komplexität angedeutet werden. Also dass Maria einfach nur so eine naive Tante ist, die dann da in der Krippe hockt und hin und her getragen wird und das Kind irgendwie so gefäßmäßig auf die Welt bringt, das erzählt diese Geschichte nicht, sondern hier wird uns eine Maria gezeigt, die Fähigkeit besitzt, sich dem Himmel zu öffnen. Mit ihrem Leben dem Himmel zu öffnen. Was auch immer das dann im Konkreten heißt. Oder auch natürlich wieder hier, man kann hängen bleiben an der Frage Jungfrauengeburt und wie geht das alles und macht das überhaupt Sinn? Aber der Text selber sagt ja uns wieder, sie fragt es ja, wie kann es gehen, sagt, nee, das ist nicht meine Stoßrichtung. Also wieder, wir nehmen wie bei Harry Potter an, dass man zaubern kann, dass es geht, dass es möglich ist, dass eine Frau vom Heiligen Geist schwanger wird und gucken dann, Was könnte das für uns bedeuten? Also was eröffnet sich für uns mit dieser Geschichte? Und was sich eröffnet ist, finde ich, dass dass hier die Komponente, die eigentlich bei jedem Leben mit dazukommt, nämlich dass du als Clara natürlich physisch irgendwie auf die Welt gebracht wirst, aber dass mit dir was in die Welt kommt, was völlig unverfügbar ist für deine Eltern, für alle, die sind, und die müssen dich auch erstmal kennenlernen und kriegen mit dir auch was mit, was sie weder verändern können noch beeinflussen. Und diese Stoßrichtung wird angedeutet in dieser Maria, die sagt, ich vertraue dem Leben an der Stelle. Ich gebe mich jetzt als Mutter dem hin, was mir da angekündigt ist, damit daraus was erwächst, was dann für alle gut ist.
Maria vertraut dem Leben. Das finde ich einen sehr schönen Satz, den du hier gesagt hast. Fast schon ein perfekter Abschlusssatz. Judith, was möchtest du noch zu Lukas 1 sagen?
Ich kann nicht abschließend irgendwas zu Lukas 1 sagen. Ich kann nur sagen, dass es mich einfach wahnsinnig fasziniert, wie viel Differenzierung da drin ist, wie vielschichtig die Charaktere sind, wie klug auch das Leben beobachtet ist und wie sehr dieses Nebeneinander eigentlich hilft zu zeigen, dass es nicht einen Weg gibt, damit umzugehen oder nicht einen Weg gibt, sich vorzubereiten, sondern dass die Herausforderung immer ist, diese Botschaft, die meistens reinknallt. Und zwar meistens so, dass man denkt, nee, das hatte ich mir wirklich anders vorgestellt mit dir, lieber Gott. Also wirklich, das so nicht. Dass das eigentlich die Eintrittskarte ist, um dann zu sehen, ah, okay, das Leben kommt auf die Welt, es geht für mich weiter, es gibt einen Hoffnungsschimmer. Amen.
Für mich hält dieser Text tatsächlich auch einiges bereit. Ich gehe ja nicht so gerne in die Kirche, aber wenn ich jetzt diesen Text lese und bald ist Weihnachten, vielleicht gehe ich in die Kirche, Judith. Ich mache jetzt schon so lange einen Podcast mit dir, ich kann es wagen dieses Jahr. Dann habe ich einfach eine ganz andere Basis, auf der ich dann diesen Weihnachtsgottesdienst höre. Und für mich ist hier klar das Zeichen, wenn ich Bibelgeschichten verstehen möchte, dann lohnt es sich, selber diese Geschichten von Anfang an zu lesen.